Sway.
Fashion. Bye.
Pinot. Noir. Pinot.
Noir.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. Zu dieser Aufzählung kommt heute noch die Politik dazu. Politik ist ja erstmal für ganz viele ein ganz schwerer oder ein großer Begriff, hat graue Haare, ist Mitte 50 oder so. Klingt auch nicht sonderlich spannend, aber er ist dafür randvoll mit hochgestochenem bürokratischem Gelaber und Floskelgefuchtel. Wir versuchen, dass das heute nicht so wird, denn es gibt mehr und mehr genau solche Institutionen wie die heute bei mir zu Gast ist. Eben solche Institutionen, die Politik auf kommunaler Ebene als Möglichkeit sieht, das Zusammenleben in der Gesellschaft aktiver zu gestalten und dadurch auch die Politik einfach so ein bisschen attraktiver macht. Vor allem in dem Fall von meinen heutigen Gästen für die freie und künstlerische Szene. In dieser Sonderausgabe, die sich wieder einmal Pinot Noir schimpft, sind heute bei mir trotz vermutlich total vollem Wahlkampfkalender vor der anstehenden Kommunalwahl heute bei mir von der Politbande zu Gast Jarell, Marie und Ernesto. Grüßt euch, hallo.
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 Servus.
Ich bin ja ehrlich gesagt heilfroh, dass wir den Termin jetzt auf Donnerstagabend gelegt haben, weil Ernesto hat nämlich seinen ersten Terminvorschlag mir geschickt. Hast du am Freitag von 10 bis 12 Zeit? Und es ist viel vernünftiger, dass wir das an der in der Abendstunde gelegt haben, weil wir sitzen jetzt auch traditionell um meinen Wohnzimmertisch und sippen ein bisschen Rotwein und lockern, glaube ich, so die Stimmung dadurch ein bisschen mehr auf, als wenn wir uns Freitag früh getroffen hätten. So, vielleicht hätte ich so ein Piccolo mitgenommen, wer weiß.
Ja, der Wahlkampfkalender ist stark durchgetaktet. Das war der Hintergrund. Aber jetzt, wo ich das Glas Wein in der Hand habe, fühle ich mich auch wesentlich besser mit der jetzigen Uhrzeit.
Wir wollen nicht nur mit der Tradition weitermachen, dass wir in dem Podcast auch Wein trinken, sondern auch mit der traditionellen ersten Frage. In dem Fall ist es ein bisschen schwierig, weil wir haben nicht nur die Premiere, dass drei Leute bei mir auf dem Sofa sind, sondern wir haben auch die Premiere, dass wir den ersten Nichtraucher haben. Nein, Quatsch. Wir rauchen trotzdem. Wir haben auch die erste Premiere, wie gesagt, dass wir drei Leute hier haben. Deshalb stelle ich einfach die Frage in die Runde. Wenn ihr ein Wein wärt oder die Politbande für euch eine Art Wein wäre, was wäre sie für ein Wein?
Also ich bin der Meinung, die Politbande wäre auf jeden Fall ein Portwein. Süß und wuchtig und ich wäre eine Weißweinschorle.
Oh. Ich bin zurzeit Rubby Bubble, weil ich alkoholfrei bin gerade und ein bisschen kitschig von außen vielleicht, aber auch ganz süß und eigentlich nur eine Saftschorle drin.
Ganz schön enttäuschend.
Wie wir heute gelernt haben, Rubby Bubble ist einfach nur eine Saftschorle. Nicht mal Zucker zugesetzt.
Du bist ein bisschen hart zu dir selber.
Es liegt am Alkoholfreisein, nur deswegen.
Ja, was wäre die Politbande? Gerade kurz ist mir eingefallen, vielleicht ein Bardolino, weil ich den gerade eben in einem kleinen Späti gekauft habe, mit dem an jedem Späti in der Ecke bekommt. Und selber vielleicht ein Carmenère aus Chile, der von der Reblausplage in Frankreich.
Oh, der Herr Baron.
aus Europa gejagt wurde.
Oh, ja. War Späti, erstes Stichwort. Bin ich schon mal froh, da kann man schon mal vorweggreifen, bevor wir noch später näher auf eure einzelnen Programme, auf die einzelnen Punkte eingehen werden. Bitte Spätis, bitte mehr davon. Ich feiere das Video, ihr habt jetzt auch eins online gestellt irgendwie, ne?
Ja, fehlt mir auch tatsächlich sehr stark. Ich wohne auch noch nicht so lange in Nürnberg, erst seit anderthalb Jahren und diese Umstellung auf die 8 Uhr Ladenschlusszeiten ist schon schwierig.
Wir nennen es einfach schwierig.
Es ist einfach schwierig.
An der Stelle muss man natürlich als Nürnberger anmerken, dass es am Hauptbahnhof jetzt einen Lidl gibt, der bis 10 offen hat.
Oh, Geheimtipp.
Vorsicht. Und der wird dann auch fast wie in einem Club von Securities bewacht. Also in der Nachtkultur fühlt man sich dann auch schon irgendwie wieder zu Hause.
Es kommt auch nicht jeder rein.
Ich merke schon, es ist wirklich gut, dass wir die Abendstunde gewählt haben. Wir kommen mal ganz kurz zu einem leichten offiziellen Teil. Und zwar, bevor wir auch zu dem Thema Kommunalwahl kommen, was ja wahrscheinlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt bei euch das allergrößte Thema sein wird. Davor, für die euch noch nicht so kennen, was konkret ist die Politbande? Wie habt ihr euch gegründet? Seit wann gibt's euch?
Okay, dann übernehme ich mal die Frage so als längstes Mitglied in dem Sinne. Die Politbande hat sich gegründet vor ungefähr 1,5 Jahren. Damals wussten wir noch nicht so wirklich, wo es hingehen soll. Wir haben uns zusammengesetzt mit ein paar Leuten. Wir waren so zu zehnt zusammengesessen und haben rumgesponnen, wie wir unseren politischen Druck erhöhen können auf die Stadt Nürnberg mit unseren Forderungen, die wir haben, mit den Problemen, mit denen wir konfrontiert waren als VeranstalterInnen. Und daraus hat sich ziemlich schnell die Idee ergeben, okay, wir wollen was Eigenes machen, wir wollen uns keiner Partei anschließen, wir wollen parteilos sein. Wir haben ein relativ breites Spektrum an Themen, was uns interessiert. Und wir wollen gerne alle in Nürnberg irgendwie einbinden, die auch ehrenamtlich aktiv sind oder die Bock haben mitzuwirken.
Also es wäre dann so, was für mich sozusagen auch die Politbande ist, so auf jeden Fall auch ein Zusammenschluss von lauter Vereinen und Kollektiven, die in der Stadt Nürnberg schon seit langen Zeiten, sage ich auch einfach mal, Subkultur gestalten. Und ich würde sagen, auch der Ansatz, die alle zusammenzubringen letztendlich und ein Netzwerk aufzubauen und da dann eine Brücke in den Stadtrat zu schlagen.
Das ist bei mir tatsächlich irgendwie auch jetzt so bei den ersten Recherchen irgendwie so, wo ich mich schlau gemacht habe, was macht ihr, für was steht ihr ein? Ist mir tatsächlich ein Gedanke gekommen und es ist, wenn ich so von Politikern, die irgendwie schon sehr, sehr lange irgendwo so ihrem Geschäft nachgehen, aus gutem Hause kommen und ihr Karrieremenschen sind, so wenn die halt über Armutsgrenzen oder Gleichberechtigung reden, so dann denke ich mir, ja, schön, dass ihr euch für genau solche Themen einsetzt, aber so ganz glaubhaft ist es irgendwie für mich dann doch nicht. Was mir, wie gesagt, wenn ich auch eure Liste angucke und irgendwie von den aktiven Teilnehmern und aktiven Mitgliedern, was da halt direkt auffällt, das sind alles Leute, die aus Kollektiven kommen, die aus ehrenamtlichen Arbeiten kommen, die aus soziokulturellen oder subkulturellen Bereichen kommen. Das ist halt das, wo ich sage, da wird halt so ein bisschen, wie heißt das Sprichwort? Ich glaube, das Problem beim Schopf gepackt, weil es sind nicht nur Probleme, die an Leute herangetragen werden, sondern es sind halt einfach so Punkte, die aus eigenen Erfahrungswerten direkt bearbeitet werden können. Ich lese mal ganz frech. Und wie gesagt, ihr habt eine herrliche Internetpräsenz auf Facebook, Instagram und auch die eigene Homepage. Also da auch direkt schon mal direkt die Empfehlung, sich da weiter zu informieren, falls wir auf Themen eingehen sollten, nicht auf Themen eingehen sollten heute, die jemandem fehlen. Die Arbeitskreise, die ihr da gegründet habt, die wären da Bildung, Digitales, Kultur, Ökologie und Mobilität, Räume, Soziales, Teilhabe, Wirtschaft. Wo sind so die Schwerpunkte bei euch?
Vielleicht kurz zu der Entstehungsgeschichte von diesen Arbeitskreisen.
Ja, bitte, natürlich.
Genau, also da fragen auch heute immer ganz viele Leute danach, welchem AK kann man sich dann anschließen? Das ist vielleicht manchmal ein bisschen irreführend auf der Homepage, weil die Arbeitskreise haben sich damals gebildet, als wir in Workshops unser Programm erarbeitet haben. Und da haben wir mit verschiedenen Fragemethoden in so World-Cafés uns die Fragen gestellt, was stört uns in Nürnberg, wie würden wir das ändern wollen und wie kann man das dann konkret umsetzen. Mhm. Und danach haben wir die Themen geclustert, in bestimmte Bereiche eingeteilt und daraus sind dann diese 8 Überpunkte entstanden, wo sich dann jeweils wieder Leute gefunden hatten, die gesagt haben, ich bin eher so in dem Ökologie-Mobilitäts-Ding drin, ich bin Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter und kenne mich irgendwie mit sozialen Themen aus oder mit Bildung etc. Und so ist das entstanden. Und dann wurde inhaltlich darin gearbeitet. Und danach haben sich die Arbeitskreise, sag ich mal, formell erstmal wieder aufgelöst und neue Arbeitskreise, wie jetzt eine Redaktion oder der AK Newsletter, wo die Marie mit federführend ist, gebildet. Und genau, und Schwerpunkte hat wahrscheinlich jeder persönlich, würde ich sagen.
Ja, können wir gerne durchgehen, wie gesagt.
Ja, und noch zu dem Punkt, wo man sich jetzt dann anschließen kann. Man kann sich natürlich immer noch Arbeitskreisen anschließen, aber die sind, wie gesagt, jetzt halt ein bisschen praktischer. Also wenn jemand Lust eher hat auf Social-Media-Kram, dann kann er gerne ins Social-Media-Team kommen oder Lust hat, mit uns durch Kneipen zu ziehen und mit Leuten zu sprechen, kann er gerne in den wunderbaren AK Street Team.
Oh, ich habe gehofft, der heißt AK Kneipe.
Vielleicht müssen wir noch einen gründen. Aber wo ich mich eigentlich so hauptsächlich sehe, ist auf jeden Fall der soziokulturellen Freiräume. Also ich bin halt hauptsächlich Kultur interessiert, hauptsächlich auch Nachtkultur. Und das ist so mein größtes Anliegen, persönlich.
Auf die Nachtkultur, auf die Subkultur genau in den Bereichen wurden mir natürlich die meisten Fragen geschickt dazu, weil in dem Podcast einfach schon am meisten Leute waren, die genau in solchen Bereichen aktiv sind. Kommen wir später auf jeden Fall noch speziell dazu. Weitere Punkte, Jarell? Deine Schwerpunkte?
Ja, also ich kann für mich, ich finde es auch eher Interessengemeinschaften halt und finde so, weil ich der Meinung bin, an sich ist es bei uns so, dass wir die meisten Sachen gemeinsam gestalten, aber man entscheidet sich halt dann noch, was für einen persönlich interessanter ist. Da ist jetzt für mich eher das Soziale, da ich auch Heilerziehungspfleger bin, auch habe ich auch noch vor, mich noch mit dem Thema Inklusion zu beschäftigen halt. Aber da ist halt auch alles, und das finde ich, zeichnet uns aber eben auch aus als Polybande, dass das alles in Bewegung ist sozusagen und sich Dinge entwickeln und man jetzt auch noch nicht von einem festen Wahltanzprogramm reden kann, sondern halt das auch immer Sachen sind, wenn da neue Leute dazukommen, die sich zu Themen interessieren halt, dann können die auch Neues beitragen und sollte gar nicht so fest und statisch sein.
Ja, kann ich dem Jarell auch nur zustimmen. Es kommen Leute, es gehen Leute, bringen sich ein, und jetzt schwerpunktmäßig ist bei mir, denke ich, das Thema Ökologie und Mobilität ganz groß und das Thema Räume, beziehungsweise da angeschlossen so auch der Kampf mit Behörden etc., den Veranstaltende.
Die böse deutsche Bürokratie.
So. Genau, ja, auch weil ich da so einen beruflichen Background habe und finde ich einfach interessant, und sonst von der Motivation her war es auch so die Sache, ja, wieso macht man es jetzt? Einerseits, klar, hat man als Veranstalter, Veranstalterin bestimmte Probleme, mit denen man konfrontiert ist, aber für mich war das auch nochmal so eine Sache, in den letzten 5 Jahren zu sehen, dass die ganzen Nazis in die Parlamente einziehen, ja, ohne dass irgendwas passiert, und die sich in Strukturen festbeißen in den ganzen Städten und Ländern, und es halt keine andere Gegenkultur da gibt, die irgendwie positiver und ja, lebensfroher an das Ganze
rangeht. Ja, die auch zentriert ist oder halt irgendwie sich, genau, sich selbst organisiert, irgendwo so mal übergreifend, irgendwo so mal ans Tageslicht rückt, sag ich mal, ne?
Ja, total. Also das war auch einer der Gründe, warum mich die Politbande so krass fasziniert hat, ist, weil es eben genau diesen Gegenpol bildet zu dem, was sonst so passiert ist gerade.
Ja. Ich bin mal ganz frech, am 15. März sind ja die Kommunalwahlen. Ich habe ja in der letzten Folge auch schon getriggert, wie blöd, so von den ganzen Feierwütigen, beantragt eure Briefwahl. Ich sage es jetzt nochmal, weil nichts ist einfacher als wählen, und es gibt kein größeres Privileg, als mitzuentscheiden, was eben bei uns in Nürnberg auch passiert. Trotzdem, die ganz freche Frage, die sich vielleicht irgendwie andere nicht stellen, ich stelle sie. Was ist eure Prognose für die Wahl? Also habt ihr ein gutes Gefühl dabei? Habt ihr einfach, seid ihr positiv gesinnt, dass ihr es packt?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Und noch ein drittes Ja.
Müsst ihr das sagen, oder?
Ja, wir haben so ganz dicke Knebelverträge.
Alle mit dir, Ernesto. Ja.
Also ich finde auch zu der Frage, ich finde die völlig okay. Auf jeden Fall kommen wir rein, davon bin ich überzeugt. Was ich, und das finde ich auch ganz spannend an der Politbande an sich, und das grenzt sie, finde ich, auch einfach ab von Parteien, ist halt auch das Ding, so selbst wenn wir nicht reinkommen würden, ändert es nichts an unserer Arbeit, die ja im Praktischen in Vereinen und Kollektiven so oder so weitergeht. Deswegen finde ich die Frage aber auch nicht so gefährlich, wie sie vielleicht irgendwelche Parteien sehen würden, sage ich jetzt mal.
Ich finde deine Antwort ein bisschen gefährlich, weil es ist nämlich genau meine nächste Frage. Und zwar, was passiert mit der Politbande nach der Wahl? Also wir können natürlich gerne jetzt erstmal von den beiden Szenarien ausgehen. Was passiert, wenn ihr einen Platz im Stadtrat oder mehrere bekommen solltet? Oder 85.000? Oder, glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, was passiert, wenn ihr es nicht schaffen solltet?
Okay, also ich glaube, Zweiteres wird relativ sicher nicht passieren. Wir hoffen schon, also jetzt als Prognose, wenn du vorhin schon so genau gefragt hast, ich glaube, da hat jeder und jede Einzelne bei uns sowas anderes im Kopf. Ich würde mich voll über 2 bis 4 Leute freuen, was, sage ich mal, in einem realistischen Rahmen ist. Das sind hohe Ziele, wenn man sich auch anguckt, was so andere kleinere Listen geschafft haben. Aber wir haben halt eine riesen Reichweite. Und wenn die ganzen Leute mal wählen gehen würden, also 46% haben, ja, glaube ich, dünn, ja, 2014, ja, gewählt bei der Kommunalwahl. Das, ja, heißt, weniger als die Hälfte der Leute. Und gerade bei den jungen Leuten ist die Wahlbeteiligung oft noch geringer. Und wenn wir da genug Leute rankriegen, dann kann man auch echt was verändern. Dann hat man vielleicht von uns 4 Leute sitzen, und zum Beispiel die Grünen sind gerade mit 6 Leuten im Stadtrat. Also dann hätten wir schon eine starke Position da drin. Ja.
Zum zweiten Punkt. Was passiert, wenn es nicht der Fall sein sollte? Beziehungsweise was passiert mit dem Rest von der Politbande? Weil Arbeitskreise bilden sich ja irgendwie nicht nur für eine Person, die ihm dann den Rücken stärken, sondern die wollen ja wahrscheinlich parallel dazu irgendwie auch ihren weiteren Tätigkeiten nachgehen. Ist es geplant und in welchem Rahmen ist es geplant, dass eben weiterhin in der Politbande dann aktiv gearbeitet wird?
Also ich würde sagen, da geht die Arbeit eben in den verschiedenen Kollekten und Vereinen einfach weiter. Also das ist sozusagen eine Sache, da haben wir bestimmte Ziele und ich würde sagen, eben ein Teil des Weges ist, dass man versucht, das über den Stadtrat zu machen und sich da eben einmischt, da auch Informationen natürlich mitkriegt, die sonst, sag ich mal, eher unter den Leuten, die sonst im Stadtrat sitzen, ausgemacht werden. Und ich denke, die Vereine arbeiten und funktionieren aber immer weiter halt, bekommen noch mehr Input hoffentlich auch, wenn wir dann auch noch berühmter werden über die Wahl. Und ja, also es wird einfach weitergehen, das ändert nichts.
Ja, wir sind doch eine Vernetzungsplattform und das haben wir jetzt ganz stark gemerkt. Das ist auch total schön. Also wir haben auch schon ganz viel geschafft, ohne in irgendeinem Parlament zu sitzen. Es haben sich jetzt 70 Leute auf dieser Liste aus über 60 verschiedenen Kollektiven zusammengefunden, die sich teilweise gar nicht kannten. Mhm. Und ich glaube, die Arbeit wird auf jeden Fall weitergehen, dass man da politisch Forderungen erarbeitet. Und man sieht jetzt auch schon, wie sich die Kulturdebatte in Nürnberg halt verschoben hat. Also, dass das ein immer wichtigeres Thema geworden ist. Mhm. Und da haben so Initiativen wie die Politbande oder auch das KOKO auf jeden Fall einen großen Anteil dran. Und ich denke, dass wir da weiter auch Druck machen können. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es nicht notwendig sein wird, das so stark, dass wir uns das vorstellen, wie das außerhalb vom Parlament passiert, weil wir sicher drin sein werden.
Was ich in dem Zuge noch ganz krass fand, der Hannes, der irgendwie Hannes Hengster, der bei euch auch aktiv ist, der war hier im Podcast ja auch schon zu Gast, der hat einen Satz gesagt, der ist mir im Kopf geblieben. Und zwar ging es darum, das, was auch Jarell gerade gesagt hat, dass eben nicht nur auf die Leute gewartet wird, die im Stadtrat etwas entscheiden und man wird dann vor, ja, quasi in ein unbequemes, gemachtes Bett gelegt, sondern es passiert halt einfach früher, dass man über Sachen einfach informiert wird auch einfach, auf die man dann automatisch schneller und besser reagieren kann. Er hat in dem Zuge, ich glaube, das war erst in einem Nachgespräch vielleicht, weiß ich nicht mehr ganz genau, gemeint, wenn man mal davon ausgeht, dass im Stadtrat etwas diskutiert wird von Leuten, die vielleicht zu einer Thematik, ob das eine Sperrstunde sein soll, ob das egal in welchem subkulturellen Bereich der Fall sein sollte, die diskutieren darüber, ohne wirklich einen Vertreter davon zu haben oder ohne wirkliche Kenntnisse davon zu haben. Aber dafür ist doch die Politbande ein automatischen Sprachrohr im Stadtrat. Also du bist dann letztlich einfach jemand, der im Stadtrat als Vertretung für einen Verein steht, der das dann an die jeweiligen Vereine weiterleiten kann, um dann entsprechend schnell zu reagieren.
Ja, total. Darum geht es uns ja auch, wie Jarell schon gesagt hat, diese Brücke zu schlagen. Und man muss eben auch einfach sagen, dass der Unmut ja in der Subkultur in Nürnberg sehr groß ist, wie wir schon gesagt haben, über Behördenkram und so weiter. Und wenn man als einzelnes Kollektiv, als einzelner Verein oder auch als einzelner Veranstaltender oder Veranstaltende da vor diesem riesigen Bürokratiemonster steht, ist das natürlich sehr einschüchternd. Dadurch, dass wir jetzt diese Zusammenschlüsse haben mit der Politbande und dem KOKO, hat man natürlich auch ein ganz anderes Druckmittel und eine ganz andere Front.
Ja. Ich hätte auch noch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie die Politbande ist in ihrem Kern. Und zwar, wenn man sich jetzt mal vorstellt, also das war, glaube ich, letztes Jahr beim Protestgarten ein viertes Thema. Warum sind so wenig Künstler, Künstlerinnen auf Bühnen? Und da finde ich, ist so der Unterschied. Einerseits, das kann man dann mal im Stadtrat irgendwie zur Frage stellen, schauen irgendwie, was man daran verändern kann. Und gleichzeitig hat man eben aber noch die Vereine, die parallel dazu schon gleich auf genau so etwas achten halt. Und genau darauf achten, schauen, dass sie bei den Veranstaltungen genug Künstlerinnen auch auf die Bühne bringen. Und das ist eben so der Unterschied. Und wenn dann das im Stadtrat wegfallen würde, dann, wie gesagt, würde trotzdem ja die politische Arbeit in den Vereinen direkt umgesetzt werden. Und ja.
Wenn wir im Stadtrat dann sind, zum Entscheidungsprozess noch kurz, ist es ja, glaube ich, bei der Kommunalpolitik so, dass im Stadtrat tatsächlich dann nur über Entwürfe abgestimmt wird. Also da wird eigentlich, soweit ich weiß, gar nicht mehr so viel diskutiert, sondern das passiert schon vorher in Ausschüssen und in den Referaten. Mhm. Und da ist es halt besonders wichtig, dass die Politbande dann schon vorher in diesem Gespräch dabei ist und dann natürlich auch dazu abstimmt. Aber vor allem diese Arbeit in den Ausschüssen, davon bekommt man halt nach außen hin gar nichts mit und kann auch keinen Einfluss drauf nehmen. Und das ist halt super wichtig, wenn dann zum Beispiel Ernesto oder mehr Leute im Kulturausschuss sitzen.
Genau, und vielleicht zu der Arbeitsweise dann auch noch weiter, wenn das dann soweit ist und einige Leute von uns da drin sitzen, weil du gefragt hast, wie geht es dann weiter mit den Arbeitskreisen, dann haben wir uns schon gedacht, dass es wieder die alten Arbeitskreise, die man auch auf der Homepage sieht, die inhaltlichen, die werden dann wieder stärker reaktiviert natürlich. Mhm. Die Arbeitskreise wie jetzt vielleicht das Street-Team und die sich mehr um den Wahlkampf gerade kümmern, die werden eher zurückgefahren.
Ja.
Und dann wird sich halt inhaltlich da Gedanken gemacht, da werden Sachen dann ausgearbeitet von Expertinnen und Experten unsererseits und dann an die Leute weitergetragen, die im Stadtrat sitzen und gesagt, ey, sag mal das und das im Ausschuss und weis mal darauf hin und hier, wir haben einen Antrag zusammen ausgearbeitet, können wir das so einbringen? Also das soll keine One-Girl, One-Man-Show werden später.
Man merkt ja irgendwie jetzt auch irgendwie an der Resonanz von den Leuten, wenn man mal sieht, viele Leute von der Liste, wie gesagt, waren schon im Podcast, haben auch irgendwie so mit mir aktives Gespräch gesucht, so ich bin zum Glück an der Position, wo ich vieles irgendwie von außen mitbekomme, was für ein krasser Bedarf da war. Meine Frage dazu wäre jetzt noch, wenn jetzt mal quasi das ganze Wahlkampfthema und die Kommunalwahl vorbei ist, ist vielleicht auch geplant, irgendwie so das Ganze in einer Art Räumlichkeit an einem Verein zu machen, um da weiter offene Strukturen irgendwie vorzuweisen für eben solche Leute, die in Nürnberg sich erstmal neu ansiedeln wollen, egal mit welchem Kulturbereich?
Ganz ehrlich haben wir, glaube ich, darüber noch nicht wirklich nachgedacht, uns eigene Räumlichkeiten anzuschaffen, weil genau das immer auch mit Kosten verbunden ist und wir haben ja das große Raumproblem in Nürnberg. Ja.
Also ihr wollt es auch, ist halt so sozial, ihr wollt es niemanden wegschnappen, so, wenn denn mal ein Raum vorhanden ist.
Ja, und wir wechseln ja auch.
Die böse Politbande schnappt allen die Räume weg.
Ja, aber ich dachte, wir haben das halt so. Nee, also das Ding ist, wir sind ja immer irgendwo gehostet. Wir sind, also wir, unsere Vereinsadresse, wenn man ein bisschen recherchiert, ist im Heizhaus, aber das ist jetzt nicht unser, also wir sind da, weil die netterweise uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.
Ja.
Und wir waren aber auch schon für Treffen mal im Kunstbunker oder ganz viel auch privat bei Leuten.
Wie heute zum Beispiel.
Genau, wie heute oder in kleineren Kollektiven. Aber wir werden, also das ist eigentlich auch das Schöne, dass man dann sagt, ja, die Politbande als politisches Gremium trifft sich bei den verschiedenen Kollektiven, die Teil davon sind. Also wir sind nicht irgendwie ein bürokratischer, dunkler Überbau, der dann irgendwann so eine Macht bekommt.
Ja, krass, ja. Von der Seite habe ich es gar nicht gesehen. Ja. wir wurden ja ganz viele Fragen tatsächlich geschickt, irgendwie so, was ich auch super spannend finde. Auch da wieder Thema Resonanz irgendwie, das war echt super. Vor allem, wie man sich auch vorstellen kann bei diesem Podcast zum Thema Nachtleben und Subkultur. Die Frage wurde gestellt, Thema Sperrstunde. Die Sperrstunde soll in Nürnberg ja schon mit vielen großen Stimmen irgendwie ja schon lange abgeschafft werden. Wie konkret habt ihr euch das vorgestellt? Wie soll diese Sperrstunde abgeschafft werden?
Ja, also wie man sich das vorstellt, wie das umgesetzt werden soll. Es ist so, dass es in Nürnberg ja auch schon einen Versuch gab mit der Rakete und dass der auch als, sag ich mal, positiv wahrgenommen wurde, auch meines Erachtens nach oder was ich gehört habe, so von der Verwaltungsseite her. Also das ist, ja, das Experiment hat geklappt.
Ja.
Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, einerseits würde ich sagen, okay, wenn es da klappt, wieso klappt es nicht woanders auch? Also klar, man muss dabei auf Arbeitnehmerinnenrechte natürlich immer achten, aber es werden auch so Leute in der Nacht arbeiten und es ist letztendlich eine Verwaltungsfrage.
Ja.
Das heißt ja auch nicht, dass ab jetzt dann auf jeden Fall jeder Club bis um 12 Uhr aufhaben muss, sondern einfach nur, dass es ein bisschen furchtbar ist. Und es geht ja mehr darum, dass wenn mal eine Veranstaltung ist und man merkt, oh, um 6 oder um 5 oder um 7 ist noch super viel los und wir würden eigentlich gerne noch weiter feiern, dass man das auslaufen lassen kann eben nicht sagen muss, so jetzt Putzlicht an,
ja, ciao. Vor allem, weil der Flair halt kaputt geht durch sowas. So, ich meine, das
richtig.
Entsteht ja nicht nur automatisch, juhu, ich darf jetzt nach Hause gehen und ich kann morgen früh Mittag schon mit der Family in Klos mit Soße essen gehen, ohne dass mir super schlecht ist, sondern der Flair ist halt in dem Moment das Wichtige zu sagen, das kann ich spontan entscheiden. So,
ja, richtig. Und das ist halt auch einfach ein krasser Nachteil gegenüber anderen großen Städten. Also Nürnberg ist da, glaube ich, sehr alleine mit dieser Putzstunde von der Stadtgröße her.
Aber wir haben die saubersten Clubs wahrscheinlich. Also das darf man wahrscheinlich nicht vergessen.
Ich finde aber auch, dass gerade das Thema Sperrstunde auch eher symptomatisch für ein größeres Problem steht. Und zwar das, dass Clubs generell durch viele oder Kultureinrichtungen durch viele Sachen sozusagen gerade hier in Nürnberg behindert werden und daran gehindert werden, sage ich mal, sich voll zu entfalten. Also das ist auch, wenn man mitkriegt, dass es in Clubs große Razzien gibt halt. Und da gab es jetzt auch gerade in Nürnberg schon ein, zwei Clubs, die in der Innenstadt dann geschlossen haben, die eher der alternativen Szene angehören, einfach weil, wie gesagt, da auch strukturell, behaupte ich, oder sage ich mal so, daran gearbeitet wird, dass sie nicht ihren Freiraum leben können, sage ich mal.
Ja, und vielleicht zu der Sperrstundenthematik nochmal. Ich verstehe auch, dass es da KritikerInnen gibt zu dem Thema, die zum Beispiel sagen, ja, wir sind große Kulturhäuser, wir haben keinen Bock, dass wir jetzt noch länger aufmachen wollen, unsere Leute wollen auch ihren Feierabend haben etc. Und das kann ich auch nachvollziehen, ne, wenn die Leute da hauptberuflich irgendwie als Veranstaltungsleitung irgendwo arbeiten. Aber wie Marie auch schon gesagt hat, ist das ja dann kein Zwang, dass es so sein muss, sondern es soll die Möglichkeit geben. Und das ist dann jedem selbst ja überlassen, ob man davon Gebrauch macht und auch wie oft man davon Gebrauch macht.
Ja. Mir wurden ja ganz viele Fragen, wie gesagt, zum Glück geschickt. Irgendwie auch. Ich stelle jetzt auch direkt mal eine, die den Verkehr betrifft. Die Frage konkret ist, wie ist es vorstellbar überhaupt? Weil für mich klingt es natürlich auch erstmal ein bisschen utopisch. Wie ist es vorstellbar oder umsetzbar, dass in der Innenstadt keine Autos mehr fahren?
Wenn man so eine Forderung stellt, auch wenn sie erstmal utopisch klingt, das hat zwei Effekte. Einmal, dass man eine Debatte auslöst, überhaupt darüber, ist es möglich? Also, dass genau diese Fragen aufkommen.
Ja, genau wie ich jetzt gerade so, das ist doch gar nicht
genau,
möglich.
Genau, ja. Damit ist schon mal eins bewirkt so. Und dann gibt es natürlich ja, auch Kompromisslösungen. Ne? Wenn wir jetzt sagen, innerer Ring, vielleicht wird es irgendwann nur die Innenstadt. Und wir haben dann ganz schnell die ganzen Kritikerinnen und Kritiker auf dem Fahrplan, die sagen, ja, das geht doch gar nicht. Und wie sollen denn die Leute zu den Geschäften kommen? Und wie sollen denn alte Leute und der Lieferverkehr und so weiter? Und was die ganzen Leute nicht betrachten oder was mir bei der Argumentation dann manchmal so ein bisschen fehlt, ich merke gleich, dass die gar keine Lust darauf haben. Also dass sie sich nicht überlegen, wie könnte das funktionieren. Und in anderen Städten funktioniert es schon. Also wir haben alle möglichen Städte uns angeschaut, in Holland, in Dänemark, in Luxemburg, die das schon umgesetzt haben. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas umzusetzen. Und meistens macht man es nicht auf einen Schlag. Also es wird nicht von heute auf morgen wird die Innenstadt autofrei sein, so rum. Sondern das muss sukzessive, Stück für Stück passieren. Ja. Und da gibt es dann eben so Schritte, dass man sagen kann, okay, am Anfang macht man viele Ausnahmen. Also Bewohner und Bewohnerinnen dürfen noch in die Innenstadt fahren, dürfen zu ihren Häusern fahren. Die ganzen Leute, die von außen kommen, müssen eher auf Park-and-Ride-Möglichkeiten zurücksetzen.
Ja. Was ja super wenige gibt in Nürnberg. Ja.
Genau, und da muss man dann natürlich anfangen, weiter andere Sachen auszubauen. Also den ÖPNV, den wir ja auch gern kostenlos hätten, die Radwegenetze etc.
Oh, hör mir auf mit Radwegen. Ich bin ja selber Fahrradfahren, das ist ja furchtbar. So, ich habe mich ja auch schon häufig im Podcast dafür ausgesprochen, irgendwie so City-Rollerwege wieder groß zu machen.
Ja.
So ganz schmale City-Rollerwege. Ist es denn zu viel verlangt, einfach City-Rollerwege zu organisieren?
Neue Forderung,
ja.
Weg mit den E-Rollern, City-Rollerwege bauen und mit dem City-Roller fahren halt, viel geiler.
Ja, man muss halt Stück für Stück sich daran tasten und ranarbeiten. Und wenn man dann so weit ist, dass man am Schluss sagt, wir haben wirklich eine autofreie Innenstadt, dann wird es wahrscheinlich trotzdem noch einzelne Ausnahmen geben, dass es irgendeinen Lieferverkehr gibt, der dann Lebensmittel etc. vielleicht da reinbringt. Also die Leute kommen immer gleich mit diesen Negativbeispielen, oh, wie kriege ich denn meinen Kasten Bier dahin? Ja. Aber dass das vielleicht auch möglich sein kann, weil Lieferverkehr frei ist oder das Geschäft vielleicht gerade unten direkt in deiner Wohnung ist, dass es wieder
gibt. Und auch länger als 20 Uhr offen
hat. Ja, das wird halt nicht bedacht. Und ist auf jeden Fall möglich.
Und da kann man auch wieder mal ganz gut festmachen, was auch so der Unterschied ist, wie wir arbeiten. Wir haben nämlich den Ansatz, dass wir schauen zu einem bestimmten Thema, wo wurden schon Fortschritte gemacht in anderen Städten, weltweit, europaweit. Und dann versucht man anhand dessen etwas Positives aufzubauen. Und da ist halt dann immer das Ding, wie gesagt, was Kritiker einfach gar nicht bedenken oft, dass sie halt das dann gar nicht in Betracht ziehen, sondern erstmal dagegen sind und eben nicht andersrum schauen, okay, wie kann man sowas Positives, was ja für alle positiv ist, dann letztendlich gestalten und nicht, was gibt's daran auszusetzen.
Ich finde halt auch, dass man sich einfach insgesamt überlegen muss, in was für einer Stadt wollen wir leben und vor allem auch, es ziehen immer mehr Leute in die Stadt, es kommt der Klimawandel, auch großes Thema, und da muss man Städte bewohnbar halten. Und wenn die eben noch enger werden, weil mehr Menschen reinziehen, es mehr Verkehr gibt, können die Städte nicht mehr so funktionieren, wie sie gerade funktionieren. Und da sollte man, wie gesagt, vielleicht nicht nur immer kritisch drauf gucken, sondern konstruktiv an Lösungen arbeiten.
Aber ich verstehe jetzt tatsächlich das Argument sehr, sehr gut, von wegen, man muss ja groß anfangen, um vielleicht auch nur was Kleines zu erreichen.
So, ja. Und das ist, glaube ich, ein richtig wichtiger Punkt, den Marie auch gerade gesagt hat, weil genau die Sache ist, wenn dir dann entgegengebracht wird, ja, aber wie kriege ich denn meinen Kasten Bier dahin? Dann müsste man eigentlich entgegenbringen, ja, aber wie machst du das, wenn dir das Wasser bis im Keller steht, weil die Klimaerwärmung es irgendwie geschafft hat, dass wir halb unter, also ne, jetzt ein bisschen übertrieben.
Genauso großes aber, Gegenargument halt wie das ursprüngliche Argument.
Ja. Genau, aber genauso die Luftverschmutzung, es sterben so viele Leute an Staublungen etc. Also, oder wie will ich, dass meine Kinder aufwachsen oder will ich, dass sie vom Auto überfahren werden?
Ja gut, wenn ich die Wahl habe zwischen Kastenbier und Kindern.
Genau. Also,
nein, natürlich nicht. Aber,
ja, obwohl gerade in Bayern natürlich auch viele Kinder durch den Kasten Bier erst entstehen.
Gut, ja, zum Glück sind wir immer noch bei zwei Flaschen Wein.
Apropos, meiner ist leer.
Ja, wir können gerne. Ich liebe es ja tatsächlich, dass wir das Weingemüt hier aufrechterhalten.
Ich finde, es funktioniert auch ganz gut ohne Wein und nur mit Robbie Bubble.
Das würde jemand sagen, der Wein total vermisst gerade. Genau das.
Right in the feel.
Das Leid in ihrer Stimme.
Wir wollen ja nicht zum Trinken anregen, sondern informieren. Nein, natürlich nicht. Es bleibt seriös. Ich komme zu einer weiteren Frage, die mir geschickt wurde, die ich selber auch sehr, sehr interessant finde, weil ich mich persönlich ja natürlich auch sehr, sehr viel mit dem, oh, ganz theatralisch.
Das wollte ich schon immer mal machen.
Ich komme ja auch irgendwie großteils aus den subkulturellen Bereichen und habe deshalb irgendwie auch so mit dem Bereich Bildung jetzt bei euch jetzt nicht die krassesten Berührungspunkte. Deshalb freut es mich irgendwie, dass mir die Frage auch geschickt wurde. Und zwar ging es da konkret um die Vernetzungsstellen, die geplant sind zwischen Schulen und kulturellen Einrichtungen. Und da war die Frage konkret irgendwie, klar ist es erstmal konzentriert auf Schulen, aber ist es dabei auch möglich, das vielleicht für Wohngruppen oder ehrenamtliche Einrichtungen oder Sozialeinrichtungen für Kinder und Jugendliche zu machen?
Also ist auf jeden Fall ein sinnvoller und auch ein sehr wichtiger Ansatz. Ist jetzt gerade zum Beispiel auch was wir uns auch im Collect Gardinen, in dem Gartenverein, in dem ich tätig bin, schon überlegt haben, eben wo schafft man es, die Verknüpfung zwischen Projekten und dann eben auch zum Beispiel da mit Schulklassen, aber eben nicht nur mit Schulklassen, sondern es sollte eine Sache sein, die auf Dauer, sage ich mal, alle Vereine in Nürnberg, dass die sozusagen sich einfach dafür öffnen, in einzelnen Workshops auch mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und da fehlt eben eine Kontaktstelle. Das hat noch nichts Offizielles und hat eben auch noch nicht den Titel, würde ich jetzt mal sagen, von Jugendhilfe oder Kinderhilfe, wo man jetzt sagen könnte, das sind halt wichtige Dinge, die Menschen, junge Menschen da auch fürs Leben lernen können. Und was weiß ich, wieder mit Natur in Kontakt kommen. Ich glaube, das ist gerade, merkt man auch daran, wie viele Gartenvereine irgendwie überall entstehen in Nürnberg, dass irgendwo ein Bedürfnis danach da ist, trotzdem auch in der Stadt eben mit Natur verbunden zu sein und wo es eben dann auch darum geht, dass Kulturräume, die da sind, dann verwendet werden und aber eben auch zentral gesteuert werden von Leuten, die davon eine Ahnung haben, eben nicht von Politikern, die, sage ich mal, einfach Beschlüsse fassen, aber mit den Themen nichts zu tun haben, sondern von den Leuten, die konkret in den Vereinen sind.
Was ja wieder komplett auf das Thema zurückgeht, irgendwie so ist, Politbande steht halt irgendwie nicht nur für Themen, um andere zu vertreten, sondern kommt genau aus den Bereichen raus, wo die Leute selber tätig sind. Mich interessiert jetzt in der Hinsicht noch bei dem konkreten Beispiel von der Vernetzung zwischen Schule und Kultur. Was konkret sind es für Kultureinrichtungen? Sind es Museen? Sind es dann eigene kulturelle Einrichtungen, die vielleicht auch eher so den sozialen Hintergrund haben, die von Schulen besucht werden sollen? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, das ist ganz interessant sich zu überlegen, wie ist die Forderung entstanden? Wir haben das in einem Workshop bearbeitet. Und unter anderem war da, glaube ich, die Natalia federführend bei dieser Forderung, als es darum ging, sie ist eben Lehrerin auch an der Schule. Und wir haben uns über das Thema Bildung Gedanken gemacht und wie kann man es denn schaffen, in einer Stadt den Leuten das nahe zu bringen. Und das fängt halt oft schon ganz früh an, Subkultur, was mhm. ist das? Und gibt es nicht noch mehr in der Stadt als irgendwie irgendwelche Kommerzschuppen, wo man dann ab man 18 oder 16 ist, ja. rein kann und dann irgendwie Wodka Bull saufen kann, sondern gibt es ja. vielleicht auch irgendwie...
Ja, oder Robbie Bubble Bull.
Robbie Bubble Bull, ja. Gibt es auch irgendwas, wo man sich engagieren kann, einbringen kann? Wie funktioniert sowas überhaupt? Und wenn ja. man da eine Vernetzungsstelle hätte, eben zwischen verschiedensten Kollektiven und eben zum Beispiel Schulen, aber das würde natürlich auch mit anderen sozialen Einrichtungen klappen, dann würde man da die Leute abholen direkt und diese Bildungsarbeit leisten, weil Kultur eben auch ein großer Teil von Bildung ist.
Das Einzige, weswegen vielleicht noch sozusagen die spezielle Frage dann auch nach Wohngruppen wäre, ist natürlich, dass du meistens dann auch in Wohngruppen natürlich Kinder mit einem bisschen mehr Aufwand hast halt, das ist klar, aber da finde ich, wäre dann auch tatsächlich direkt mein Job sozusagen eigentlich wichtig dafür, dass ich auch finde, wenn du jetzt Kinder hast, mit denen es vielleicht schwierig wäre, nur mit einem Lehrer und den Kindern in ein Projekt zu gehen, dass man dann eben auch sagt, so für sowas ist Schulbegleitung eben auch da, um zu sagen, Projekte zu ermöglichen, die ja sonst für die Kinder nicht möglich wären.
Ja, vor allem, also ich komme ja selber irgendwie auch sehr, sehr tief aus der Kinder- und Jugendarbeit. Und was man da am krassesten merkt, ist halt, wenn du Kids, die vielleicht Problemfälle sein sollten, frühzeitig abholst und die irgendwo einbindest, damit hat man meistens schon gewonnen. Also in dem Fall irgendwie so klar, bei euch ist jetzt nach einer Gründung von 1,5 Jahren, seit es euch jetzt gibt, irgendwie wahrscheinlich noch nicht die konkreten Gedanken mit einer Jugendabteilung Politbande.
Wäre aber auch ganz geil.
Wäre aber tatsächlich, geht darauf meine nächste Frage, weil auch da habe ich gelesen, gibt es ja irgendwie die Ideen, direkt mit Schülervertretungen in Kontakt zu treten. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so junge Hörer gibt, aber vielleicht hören es irgendwelche Eltern von Kids, die dann sagen, es gibt jetzt Anlaufstellen für genau solche Bereiche auch und es geht nicht nur um Nachtleben und keine Ahnung was, sondern auch konkret die Leute frühzeitig abzuholen, was denn Nürnberg kulturell oder sozialkulturell auch zu bieten hat.
Ja, das sehe ich auch als sehr wichtig an. Und ich kann da nur mich selber irgendwie als Negativbeispiel nennen. Weil ganz ich, also, ich meine, in meiner Schulzeit, was mir da kulturell geboten wurde, in meiner Heimatstadt, ist jetzt nicht Nürnberg, ist auch viel kleiner, aber ich glaube trotzdem, dass das auch in größeren Städten nicht viel anders abläuft. Da geht man halt mit der Schule dann mal ins Heimatmuseum, ins Freiluft-Geschichtsmuseum, ins Naturkundemuseum, was natürlich total wichtig ist, Doku-Zentrum hier, was natürlich total wichtig ist und was auch nicht eingestellt werden sollte, aber ich hätte mir damals schon auch gewünscht, zu erfahren, was es darüber hinaus gibt. Und natürlich gibt es viele Teenager, die das auch schaffen. Also ich glaube, gerade auch in der Politbande sind viele Leute, die sich schon seit ihrer Teenie-Zeit, seit ihrer frühen Jugend irgendwie engagieren, aber nicht alle, und es wäre doch schöner, wenn man auch die Leute oder den Leuten zeigen könnte, was es darüber hinaus gibt, nämlich Gartenvereine, nämlich Musikvereine, so die abseits von Blasmusik. So.
Ja. Also, ja, vor allem, weil ganz viele Einrichtungen, die wir vielleicht irgendwie so in unserem kulturellen Leben kennen, eher von den Abend- oder Nachtveranstaltungen, ja teilweise auch unterm Tag sehr, sehr viele Angebote haben, die vielleicht ganz viele Kids irgendwie nicht kennen. So.
Genau, wenn man vielleicht da nochmal den Bogen zurückspannt, weil wir vorhin auch bei der WählerInnenbeteiligung war von 46%. Wenn man Kindern und Jugendlichen schon früh sowas beibringt, dass es halt Kollektive gibt, wo man sich engagieren kann, etc., das ist halt gelebte Demokratie, da machst du was, da bringst du dich ein in deine Gesellschaft, Partizipation letztendlich. Und wenn man da früh anfängt, dann schafft man es vielleicht auch, dass die wissen, okay, wenn ich jetzt wählen gehe, dann kann ich auch was verändern. Also ja, dann ist dieser Demokratiegedanke und die ganze Politikverdrossenheit auch irgendwann wieder vielleicht mal ein bisschen abgeschwächter.
Ja,
ja. Euer Neste, du sagst immer so schlaue Sachen.
Ich ziehe mich immer zurück und dann komme ich aber.
Ja. Das passt schon, dafür hat die Marie dann den Humor halt, um das Ganze wieder aufzulockern.
Ihr macht eine ganz gesunde Mischung hier, so ich merke schon so. Wir neigen uns so langsam dem Ende von diesem Podcast schon zu, von dieser wundervollen Sonderausgabe Pinot Noir. Wir haben ja ganz traditionell auch schon mit typischen Bestandteilen von dem Podcast mit Wein und was für ein Wein wärst du angefangen. Wir schließen den Podcast auch mit einer traditionellen Rubrik, die da heißt Dinge, die mir scheißegal sind. Die haben wir diesmal noch erweitert mit Dingen, die mir nicht scheißegal sind. Wir fangen jetzt einfach mal an mit Dingen, die mir scheißegal sind, um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern so zum Ende. Deshalb machen wir jetzt einfach einmal im Kreis und dann gucken wir mal, ob wir am Ende vielleicht noch eine wunderschöne Schlussfloskel zusammenkriegen. Dinge, die mir scheißegal sind, bitte.
Also Dinge, die mir auf jeden Fall scheißegal sind, da ist auf jeden Fall, wenn Leute keinen Alkohol trinken.
Danke.
Bitteschön. ich finde es tatsächlich ein wichtiges Thema, weil ich das irgendwie immer nicht nachvollziehen kann, dass das dann oft auf Partys so ein großes Thema ist, wenn jemand irgendwie nicht trinkt. Und ich finde es einfach nur egal. Und ja.
Was mir richtig scheißegal ist...
Erstmal Props, das ist cool. Sorry, lass dich unterbrechen.
Oh. Ey, es ist richtig
Sagt
cool.
Der Typ, der einen Podcast hat, der zwei Flaschen Wein heißt. Voll cool, nicht zu trinken. Ich brauche Alkohol zum Reden, bla bla.
Ja, okay.
Okay, sorry.
Danke, Gerald, dass du mir den Rücken stärkst. Mir ist es nicht scheißegal, dass ich nicht trinke, aber okay. Dafür ist mir aber scheißegal Reality-TV. Mit kleiner Ausnahme von Prince Charming, dem schwulen Bachelor-Format, aber ansonsten ist mir das so scheißegal.
Hast du noch einen normalen Fernsehanschluss?
Nein.
Ja, aber dann, was ist Reality-TV?
So, naja, also, so der Bachelor, Love Island, ich weiß leider nicht,
Köln,
wie das alles heißt.
1860.
Köln, bla bla bla, halt da, wo sich so die ganzen C-Promis nachproduziert werden, ja. So, das ist mir sowas von egal.
Ja. Dabei, voll dabei.
Sau witzig, dass du das sagst, weil tatsächlich war das auch was...
Tatsächlich muss ich jetzt gehen, weil der Bachelor läuft. Ja, genau.
Weil ich so gekränkt bin. So kann ich nicht zusammenarbeiten.
Leute, ich muss dann jetzt einfach auch.
Ja, was mir sonst noch scheißegal ist, sind vielleicht auch gerade, wenn ich jetzt so an die Politbande denke, irgendwie, wenn Leute dir irgendwie sagen, so, ja, bestimmte Sachen funktionieren ja gar nicht oder gehen nicht.
Und ja, Nachricht angekommen. Ja.
Genau. Ja, weil man muss halt drüber nachdenken, wie funktioniert es und vielleicht haben es die Leute noch gar nicht gemacht. Und ich glaube, wenn man sich irgendwas in den Kopf setzt, dann kriegt man es schon irgendwie durch.
Ich habe tatsächlich jetzt auch einen Bezug hergestellt zu unserem heutigen Gespräch und der Politbande, was mir wirklich egal ist, muss ich aber erklären, sind Wahlplakate. Es wirkt für mich super.
Aua.
Ich habe von euch noch keins gesehen, aber es wirkt für mich super veraltet. So, und wenn ich da halt irgendwie so das schön gefotoshoppt, glattgezogene Gesicht von irgendjemandem auf so einem Holzding halt sehe und da steht dann so, hey, wir müssen das und das machen, denke ich mir, ja, okay, cool. So, es hat für mich so wenig Wirkung. Wenn eine Partei mit einem Gesicht und einem Wahlvorschlag oder einer Aufforderung dasteht, wo ich sage, das überzeugt mich nicht. So, wer gibt es Menschen, die durch die Straßen laufen und sagen, oh, dem sein Gesicht habe ich jetzt am häufigsten gesehen und der wirkt auch noch sympathisch, also wähle ich ihn. So, deshalb bin ich wirklich zu meinem Schluss gekommen, so Wahlplakate sind mir wirklich derzeit egal.
Also ich muss sagen, es gibt gerade eine Ausnahme in Nürnberg für mich. Und zwar ist das Sekundenkleber-Thorsten-Brehm-Wahlplakat, wo es um Zusammenhalten geht.
Oh.
Und es sieht auch ein bisschen so aus, als könnte er seine Hände gerade nicht mehr zusammenhalten.
Das kenne ich noch gar nicht.
Du wirst halt es auf jeden Fall sehen, ja. Das nächste Mal.
Okay.
Ja, also ich denke, dass es bei Wahlplakaten halt auch der Punkt ist, dass sozusagen ein unterbewusstes Gefühl verkauft wird bei vielen Parteien, wo es gar nicht darum geht, dass sich jemand bewusst dazu entscheidet, jetzt dieses Gesicht zu wählen, sondern sozusagen, wer hat die normalste Politikerfresse, um es mal so zu sagen, ja. Halt. Und der wird halt dann...
Der wirkt nett.
Genau, der wirkt dann am nettesten so und wird nett. Gewählt. Genau.
Oder er wirkt wie das kleinste Übel.
Ja.
Und deswegen werdet ihr euch alle freuen, wenn ihr unsere Plakate seht, die jetzt sehr bald auf die Straße kommen werden oder wahrscheinlich, wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, wird dann auch schon da sein werden.
Was ist drauf? Darf man das verraten? Ja klar, darf man es verraten, da sind sie schon da.
Ist ein Gesicht drauf? Dann sind sie schon da.
Ist ein Gesicht drauf?
Nein.
Ah.
Nein, wir wollen nicht mit unseren Gesichtern werben. Da geht es ja bei uns auch nicht drum um Einzelpersonen.
Da kann ich auch verstehen, warum das nicht.
Zum Glück ist es ein Podcast.
Mic drop.
Da wollen es doch eh Bachelor gucken.
Ja, bei uns, wir sind eine Bewegung, bei uns geht es um die Inhalte und bei uns geht es auch nicht darum, dass die Leute überzeugt werden, sondern eher um Sichtbarkeit, die anderen Parteien ja schon haben.
Vielleicht, was mir jetzt da einfällt, so, nachdem ihr so ein schwarzes Layout irgendwie habt, vielleicht wäre es mal witzig, so Wahlplakate zu machen mit so einer Kreide, wie heißt das, so eine Tafelfolie. Wo man dann sagt, so, hey, schreibt einfach bitte einfach drauf, was du dir einfach von unserer Partei wünschst.
Wäre ich mal ganz interessant. Wärst du mal bei der Politbahn und hättest das vor ein paar Wochen eingebracht.
Mach doch Vollzeit-Podcast, da weißt du doch.
Ja, es Ja, es wird spannend auf jeden Fall.
Es wird bald sowas Ähnliches geben mit Bierdeckeln. Nämlich da wird es eine Edition geben, die bald in einigen Bars in Verfügung sein wird, wo die Politbande drauf abgebildet ist. Also ein Logo von uns. Auf der anderen Seite ist ein Satz drauf, den man ergänzen kann. Und den kann man dann auch gerne in die sozialen Netzwerke stellen, wenn man mag.
Ja, ich bin gespannt.
Und uns verlinken.
Ja. Verlinken. Bevor wir in die Runde kommen, Dinge, die mir nicht egal sind. An der Stelle nochmal der Hinweis, wir haben definitiv nur ein paar wenige Punkte angekratzt von dem, für was ihr euch stark macht. Wie gesagt, nochmal der Hinweis auf Instagram, Facebook, ihr habt eine hervorragende Internetpräsenz. Wen das jetzt interessiert hat, einfach mal schlau machen. Der Podcast ist ja nicht, wo ich sage so, hey, wir haben jetzt eine super Wahlkampfansage hier gemacht, sondern es soll Interesse wecken für etwas, was ich persönlich gut finde und deshalb sitzen wir hier zusammen. In der Hinsicht kommen wir zu der Runde Dinge, die mir nicht scheißegal sind. Magst du anfangen?
Ja, klar, sehr gerne. Also erstmal muss ich noch anmerken, dass es auch gar keine Wahlkampf, sondern eine Wahltanzveranstaltung wäre, aber das nur am Rande, das ist eine Neuwortschöpfung von uns. Dinge, die mir nicht scheißegal sind, auf jeden Fall struktureller Rassismus. Ja, genau.
Da bin ich auch wieder voll bei dir, Jerry.
Ja, alle.
Ja, alle natürlich, klar. Was mir nicht scheißegal ist, geht in eine ähnliche Richtung, ist, dass ich mir mehr Präsenz von Künstlerinnen und Veranstalterinnen wünsche. Und das, finde ich, gibt es auch noch viel zu wenig in Nürnberg. Woanders auch, hier aber auch. Und deswegen würde ich mich freuen über mehr weibliche Gesichter in der Nachtkultur und allgemein in der Kunstszene.
Das ist witzig, weil ich mir auch gerade in
richtiger Politiker. Das wollte ich auch gerade sagen.
Das, was sie sagt. Ja, du bist wie der Schwätzer aus der letzten Reihe, der zu der Streberin in die erste Reihe gesetzt wurde und jetzt abgeschaut hat.
Ja. Na, eigentlich geht es gar nicht in die Richtung von der Marie. Das sind natürlich alles valide Punkte, sondern du hast jetzt gerade strukturellen Rassismus angeschnitten. Ich hatte mir faschistische Tendenzen in Deutschland aufgeschrieben, was ich einfach ein Riesenproblem finde, was mir teilweise wirklich Angst macht, wie sich bestimmte Strukturen im Land verändern und die man wirklich ernst nehmen muss. Und ja, wenn man auch sieht, was so in der Bundeswehr, in der Polizei abgeht und im Verfassungsschutz, ja, dass da alle Leute sich ein bisschen sensibilisieren und so mal überlegen, wo führt das alles hin, wenn wir ja auch diesen ganzen strukturellen und auch den, ja, den Rassismus am Stammtisch überall wieder zulassen und sagbar machen.
Ja, vor allem, wenn wir dem Rassismus einfach eine öffentliche Stimme geben.
Ja, und dem nicht entgegentreten.
Ja. Mein letzter Punkt, um auch diese wundervolle Runde zu schließen, ist Dinge, die mir nicht scheißegal sind. Euer Kommen und dass ihr diesen Podcast automatisch jetzt mit dieser Sonderfolge so etwas gemacht habt, für was er auch da ist. Und zwar ein Sprachrohr und eine Plattform für genau sowas. Einfach mal auch eins der vermeintlich langweiligeren Themen, wenn es um die Kommunalpolitik geht, ein bisschen schmackhafter gemacht zu haben, interessanter gemacht zu haben. Vielen Dank, wie gesagt, euch fürs Kommen. Mir die Möglichkeit zu bieten, einfach auch mir selber so ein bisschen Infos noch irgendwie zu holen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wünsche euch jetzt an der Stelle schon mal ganz viel Erfolg, natürlich für die Kommunalwahl. Schlussworte von euch.
Danke für den Wein auf jeden Fall.
Danke, dass wir kommen durften. Natürlich, natürlich. Es war sehr, sehr schön.
Ja, vielen lieben Dank. Und am 15.03. wisst ihr alle, wo ihr euer Kreuz zu machen habt, euer Listenkreuz bei der Politbande. 14. Liste 14, genau.
Liste 14.
Und hab wählen gehen, einfach wählen gehen, das ist so wichtig.
Ja. Wählen gehen, ja, das ist tatsächlich wichtig. Ja.
Und gerade bei der Kommunalpolitik, die ist nur alle 6 Jahre die Wahl, aber es ist wahrscheinlich die Wahl, die euch am meisten betrifft und mit der ihr am meisten verändern könnt.
Jetzt sind wir noch jung. Jetzt können wir noch. Wir machen einen Schlussapplaus. An der Stelle vielen Dank für euch, an euch natürlich auch ans Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zur nächsten Folge 2 Flaschen Wein. Egal, ob es eine Sonderfolge ist, eine normale Folge, völlig egal. An euch, wie gesagt, nochmal vielen Dank und habt euch lieb, macht euch Komplimente und einen wunderschönen Abend, Tag, morgen noch. Ciao.
Um Abend euch.
Um Abend euch.
2 Flaschen Wein.
Pinot Noir.